Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Welt erlebt gerade eine fossile Preiskrise, ausgelöst durch die Angriffe Israels und der USA gegen Iran und dessen Angriffe auf Produktionsanlagen am Golf sowie die Blockade der Straße von Hormuz. Derzeit wird viel darüber diskutiert, was gegen die Preise getan werden könnte. Ein Weg kommt da noch etwas kurz: der Ausstieg aus fossilen Energien. Dabei würde der auch dem Klima nützen. Und Deutschland müsste hier eigentlich einiges tun, hat gesetzliche Verpflichtungen, die erfüllt werden wollen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Außerdem berichten wir über positive Naturschutzbeispiele und darüber, wie sie sich vor Betrug im Netz schützen können. Da werden die Strategien der Kriminellen nämlich immer besser. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Weniger als 2 Wochen hat die deutsche Bundesregierung Zeit, sich zu einigen, wie das mit dem Klimaschutz in Deutschland weitergehen soll, so ganz konkret. Am 25.03. muss sie dafür spätestens einen großen Maßnahmenkatalog vorgelegt haben, das sogenannte Klimaschutzprogramm. Darüber wurde diese Woche auch schon im Koalitionsausschuss diskutiert. Da geht im Hintergrund gerade einiges und wir können uns das jetzt genauer anschauen mit Katharina Thoms aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, erstmal bekommen wir ja morgen aber neue Daten, die offiziellen Emissionsdaten 2025 und die Projektion für die nächsten Jahre. Was ist da zu erwarten?
Ja, dass wir langfristig die Klimaziele eher verfehlen und mittelfristig, würde man sagen, jetzt nur ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall, dass die Anstrengungen noch nicht ausreichen, um den CO2-Ausstoß so zu verringern, ja, dass die Lücken sich eben schließen. Sorgenfälle sind nach wie vor der Verkehrsbereich und der Ausstoß von CO2 in Gebäuden, also letztlich beim Heizen und beim Dämmen. Und diese Emissionsdaten, die sind eben ja die Grundlage eben für die Bundesregierung, um dieses Klimaschutzprogramm auch zu erstellen und eben zu gucken, wie wird es denn in den nächsten Jahren, was müssen wir tun? Und Klima- und Umweltverbände, die weisen jetzt gerade darauf hin, naja, das sind die Daten der letzten Jahre und wenn man davon ausgeht, dass alles so weitergeht wie bisher geplant, aber das wird es ja nicht, weil es stehen ja ganze Menge Gesetzesänderungen an, du hast es erwähnt, und wenn man die dann schon mal mit einberechnet, dann müsste man sich eigentlich ehrlich machen und sagen, eventuell wird die Lücke sogar noch größer.
Das Klimaschutzprogramm soll jetzt aber ja diese Lücke, die da ist, schließen Richtung 2030, aber dann auch 45, also zur Klimaneutralität. Wie will denn die Bundesregierung das schaffen? Was wissen wir darüber schon?
Also der Lösungsansatz bisher war ja immer, dass man gesagt hat, man kompensiert das eine, wo es gut läuft, zum Beispiel der Ausbau der Erneuerbaren oder bei der Industrie hat man eine Menge CO2 eingespart. Das rechnen wir auf die anderen Bereiche an, wo es jetzt nicht so super läuft. Aber das wird in Zukunft nicht mehr reichen. Trotzdem könnte man versuchen, jetzt in der Bundesregierung, dass man das wieder annimmt und da guckt. Da hat man aber das Problem beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dass da geplant ja auch Änderungen sind in den Gesetzen, in verschiedenen Gesetzestexten aus dem Wirtschaftsministerium. Und auch da, sagen Experten, wird die Lücke vielleicht eher größer. Andere Bereiche, auch beim Heizen zum Beispiel, gibt es neue Eckpunkte, dass man da sagt, auch da hat man vielleicht, baut man sich vielleicht gerade eher selber ein größeres Problem. Und dazu muss man sagen, in den Unionsparteien wird längst darüber diskutiert, zu sagen, na, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen können jetzt, dann sollte man vielleicht auch nochmal über die Ziele nachdenken, dann sind die vielleicht zu hoch angesetzt.
Du hast das Heizungsgesetz, das neue, was ja Gebäudemodernisierungsgesetz heißen soll, schon angesprochen. Da kennen wir bisher Eckpunkte. Inwieweit passen diese Eckpunkte denn in das, was da gemäß Klimaschutzprogramm eigentlich vorgelegt werden müsste?
Ja, schwierig. Also erlaubt ist ja da, dass Öl- und Gasheizungen wieder ohne Begrenzung eingebaut werden können. Es gibt keine Vorgaben mehr dafür, ob Wärmequellen in Zukunft aus erneuerbaren Energien stammen müssen. Diese 65%, die da bisher im Gesetz stehen, die sollen abgeschafft werden. Das schafft neue Abhängigkeiten von Öl und Gas, so sehen es jedenfalls Kritiker, weil man ja eben sagt, es gibt ja keinen Zwang, also man kann sich diese Geheizungen länger einbauen, wenn die 20 Jahre laufen, dann sind wir beim Ziel der Klimaneutralität 2045 schon angelangt. Mieterinnen und Mieter haben zudem das Problem, dass wenn die Preise steigen für Öl und Gas, dass sie sich da gar nicht groß wehren können, weil sie können ja nicht selber entscheiden darüber, was für eine Heizung sie sich einbauen. Die Idee ist so ein bisschen zu sagen, naja, einerseits die steigenden Preise, vielleicht schreckt das die Leute ab. Auf der anderen Seite wollen wir Biogase, Bioöle beimischen in Zukunft, grüne Gase und da dann sozusagen ein bisschen mehr weniger klimaschädlich sein in diesen Brennstoffen. Allerdings geht das ziemlich spät los in den Eckpunkten, so wie es jetzt geplant ist und wie die langfristige Perspektive aussieht. Da gibt es noch gar keine Infos darüber. und wie eine soziale, gerechte Förderung aussehen kann, auch da ist bisher noch eigentlich gar keine Details bekannt.
Dann lass uns noch mal kurz auf die erneuerbaren Energien zoomen. Die hattest du schon angesprochen. Der Ausbau lief eigentlich gut, aber jetzt wird immer klarer, dass das Stromnetz nicht so richtig mithalten kann. Wie will die Wirtschaftsministerin das lösen?
Ja, sie will das besser aufeinander abstimmen und soweit ist sie sich eigentlich mit allen einig, dass das eine gute Idee ist. Allerdings, wie man das macht, da gehen dann die Meinungen auseinander. Im Moment ist es ja so, dass zum Beispiel Windprojektierer, Windkraftanlagen, die kriegen eine Entschädigung, wenn gerade ziemlich viel erneuerbarer Strom ins Netz fließt und das Netz das nicht packt, dann wird abgeregelt und dann kriegen die trotzdem Geld dafür. Das soll in bestimmten Gebieten in Zukunft nicht mehr der Fall sein und diese Entschädigung wegfallen. Außerdem soll unter anderem die Förderung für kleine Solaranlagen wegfallen und da sind sich eigentlich Wissenschaftler, Verbände, Unternehmen, viele einig, das ist echt eine große Gefahr, dass die Energiewende da abgewürgt wird.
Also ziemlich viel in Bewegung in der Bundespolitik. Katharina Thoms war das live aus Berlin. Vielen Dank. Auch der Naturschutz gehört derzeit nicht unbedingt zu den Prioritäten der Bundesregierung, wird häufiger als Hindernis dargestellt, zum Beispiel für den Bau von Infrastruktur. Der Umweltminister will da jetzt gegensteuern und auch Natur als Infrastruktur verstehen, um ihren Schutz zu sichern. Das hat er beim Deutschen Naturschutztag in Berlin angekündigt. Und genau da war in den letzten Tagen auch unsere Reporterin Daniela Siebert unterwegs. Sie hat sich dort nämlich mal schlau gemacht, was man tun kann, damit Naturschutz richtig gut gelingt.
Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern bringt beim Vortrag im Berliner Hörsaal seine geballte Erfahrung ein. Aus Jahrzehnten und aus unterschiedlichsten Konstellationen. Entsprechend lang ist seine Liste, welche Faktoren im Naturschutz zum Erfolg führen. Etwa gute Planung, internationale Koordination und ein Gespür für den Zeitgeist, wann gute Momente sind, Anliegen durchzuboxen. Und?
Einfach ganz, ganz wichtig, dass wir nicht mit Maßnahmen anfangen, bevor wir genau wissen, warum eigentlich Bestände unter Druck geraten.
Als Fallbeispiel für solche Kriterien beschreibt er die Rettung der Saiga-Antilopen in der kasachischen Steppe. Kurz nach dem Ende der Sowjetunion taten sich deutsche und örtliche Naturschützer zusammen, weil ihr Bestand extrem bedroht war. Gemeinsam konnten sie nicht nur eine riesige Schutzzone erreichen.
Wir haben mit großem technischen Aufwand dann vor allem versucht, die Wilderei zu reduzieren und das ist tatsächlich gelungen. Wir wussten, wo die Tiere sind über die Telemetrie. Es war Personal in der Fläche, die sich gegen die Wilderer gestemmt haben und das war zum Teil harte Kost. Und das mit viel Unterstützung staatlicher Stellen, die wir vorher und nachher so vielleicht nicht bekommen hätten.
Aus 30.000 Antilopen vor 20 Jahren sei so nun wieder eine gesunde Population auf fast 4 Millionen Tiere angewachsen. Zu Hause in Bayern hat Norbert Schäffer viel gute Erfahrungen mit dem Engagement von ehrenamtlichen Naturschützern gemacht. Wenn sie etwa die Wiesenweihe retten, die in Getreidefeldern brütet, indem sie vor der Ernte die Felder nach Nestern absuchen und die Landwirte informieren, an welchen Stellen sie deshalb besser nicht mähen. Beim Schutz von Uhus und Wanderfalken habe die Kontaktaufnahme mit Sportlern geholfen, die an deren Brutfelsen klettern.
Mittlerweile haben wir sehr gute Kletterkonzepte, wo wir mit Kletterern zusammenarbeiten und sagen, wir gehen zusammen raus und sagen, hier brütet ein Uhu, hier brütet ein Wanderfalke. Und dann werden diese Felsen gesperrt für ein paar Wochen. Das wird akzeptiert. Wenn nichts dort brütet, kann man sofort wieder klettern. Ich habe natürlich befürchtet, dass die Leute dann die Vögel absichtlich verscheuchen, damit sie klettern können. Das ist nicht passiert.
Offene und frühzeitige Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, betont Julia Oldenburg als Erfolgsrezept. Sie arbeitet in einer Beratungsstelle für das EU-Förderprogramm LIFE. Sowohl bei der Umsiedlung von Luchsen aus der Schweiz nach Deutschland als auch bei der Renaturierung der Isar sei gerade auch die Transparenz gegenüber der betroffenen Bevölkerung entscheidend gewesen für den großen Erfolg der beiden Projekte.
Sie haben sehr frühzeitig vor Projektbeginn den Dialog zu den Akteuren gesucht und haben nicht nur Harmonie gesucht, sondern haben auch den Konflikt aufgenommen, haben Dialoge geführt und haben das vor der Antragstellung und vor der Entwicklung von Maßnahmen diskutiert. Sie haben eine wirklich wahre Transparenz gezeigt während der Projektentwicklung und in der Umsetzung. Das heißt, auch mal zeigen, was nicht gut läuft, zeigen, woran es liegt.
Bei guter Planung und Koordination wird es möglich, gleich mehrere Naturschutzziele auf einen Schlag zu erfüllen, berichtet Philipp Meinecke. Er arbeitet bei der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein und betreut Akteure, die wegen Baumaßnahmen in dem Bundesland dafür an anderer Stelle in der Natur einen Ausgleich schaffen müssen. Als positives Beispiel beschreibt er, wie 22 Hektar Überflutungsflächen am Ufer der Trave umgestaltet werden konnten, hauptsächlich zur Kompensation für eine Stromfreileitungstrasse.
Das ist einerseits eine naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme für ein Eingriffsvorhaben. Gleichzeitig haben wir hier biologischen Klimaschutz durch die Vernässung von Moorböden erreicht. Wir haben zum natürlichen Hochwasserschutz durch die Schaffung von Rückhaltflächen, also Stichwort Schwammlandschaft und Retentionsräume gesorgt. Wir haben Wirtschaftswald aus der Nutzung genommen und wieder umgebaut. Wir haben Grünland aufgewertet.
Vielen Naturschutzprojekten fehlt die Kontinuität, weil sie nur befristet über Projektmittel aus öffentlichen Kassen finanziert werden. Justus Meissner von der Stiftung Naturschutz Berlin fand dafür in Berlin eine gute Lösung, indem er die passenden Menschen zusammengebracht hat. 40 Ehrenamtliche, die nach dem Ende eines Projektes dranbleiben wollten, und Fachleute vom Botanischen Verein, die die gewünschten Samen vermehren.
Zum Beispiel das Ohrlöffel-Leimkraut, da konnten wir Samen sammeln. Die Ursprungspopulation, die ist verschwunden wegen Wildschwein und Verbuschung. Da waren die Standorte jetzt wieder geeignet und wir haben sie dort ausgebracht.
Damit auch Privatpersonen in Zukunft leicht und zielgerichtet in Naturschutzprojekte investieren können, bereitet der Verein Agora Natura derzeit einen Online-Marktplatz vor, der beide Seiten, Projekte und Geldgeber, unkompliziert in Kontakt bringen soll. Die Feuertaufe steht in den nächsten Wochen bevor. Schon am Start ist eine neue Finanzierungsform für einzelne Projekte, die bequem per Handy funktionieren soll. Darauf machte Buchautorin und Unternehmensberaterin Frauke Fischer auf der Bühne aufmerksam.
Es gibt eine Berggorilla-Familie, die hat ein eigenes Wallet, also ein digitales Portemonnaie. Im Moment wird es von der Weltbank finanziert, aber in Zukunft könnte man sich vorstellen, wir sitzen abends vorm Fernseher oder im Garten, gucken auf einer entsprechenden App, wie lief es heute für den Berggorilla. Wenn es gut gelaufen ist, denken sie, auch, dann gebe ich mal 50 Cent dafür.
Das Geld gehe dann nicht an die Affen selbst, sondern an Menschen in ihrer Umgebung, die ihren Bestand absichern, indem sie zum Beispiel Fallen von Wilderern beseitigen.
Daniela Siebert berichtete. Die Folgen der Sperrung der Straße von Hormuz zeigen sich in diesen Tagen erst so Stückchen für Stückchen. Und in Deutschland geht natürlich erstmal der Blick an die Zapfsäule. Wir sind ein Autofahrerland und viele fahren eben noch fossil. Aber es lohnt auch der Blick in die Welt. Dort sind die Sorgen vor den Folgen teils sehr ähnlich, wie Karin Bench aus Nigeria berichtet.
Riesige, runde Tanks, hohe Anlagen aus Rohrsystemen, kilometerlange Pipelines. Die Dangote-Raffinerie am Rande der Metropole Lagos in Nigeria ist die größte Ölraffinerie in Afrika. Als Folge des Krieges im Nahen Osten hat der Dangote-Konzern entschieden, den heimischen Markt zu bevorzugen. Damit sollen Lieferengpässe ausgeglichen werden. Die Raffinerie produziert rund 560.000 Barrel Kraftstoff am Tag, was ausreicht, um den Bedarf an Benzin und Diesel im Land zu decken, sagt der Geschäftsführer der Dangote-Raffinerie, David Byrd, der Nachrichtenagentur Reuters.
There are countries right now developed and developing.
Es gibt derzeit Länder ohne eigene Raffinerieindustrie, die schon rationieren. Wir erleben bereits Panikkäufe. Und der Himmel weiß, was in den kommenden Wochen passieren wird, wenn einige der Länder mit niedrigen Reservebeständen beginnen, unter erheblichen Engpässen zu leiden. Nigeria ist das größte ölproduzierende Land in Afrika. Doch durch den Krieg im Nahen Osten gerät das Land unter Druck. Das hat zum einen damit zu tun, dass Nigeria zusätzlich Erdöl importiert, vor allem aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, was derzeit ein Problem ist, weil Tanker im Persischen Golf festsitzen. Zum anderen treibt der Krieg die globalen Rohöl- und Frachtkosten in die Höhe. Preise für Benzin und Diesel sind auch in Nigeria deutlich gestiegen. Das spüren die Menschen vor allem an den Tankstellen. Eine von ihnen ist Afolakemi Ofili. Sie ist Lehrerin und braucht ihr Auto für den Weg zur Arbeit. Ich bete, dass Gott in den Krieg eingreift, damit er ein Ende findet, weil der Benzinmangel jeden trifft. Die Lebensmittelpreise werden steigen, viele Dinge werden teurer, auch die Transportkosten werden steigen. Experten warnen vor einer Inflation, vor langen Warteschlangen vor Tankstellen, wenn es einen dauerhaften Mangel geben sollte. Aber Erdöl ist auch wichtig für die Produktion von Waren. Deshalb werden auch Produkte teurer, sagt Waithaka Iraki, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Nairobi. Seiner Ansicht nach sollten sich afrikanische Länder unabhängiger machen von Erdölimporten. Das ist eine gute Gelegenheit für Afrika. Es gibt Erdöl in Nigeria, Angola und auch in Mosambik. Es ist an der Zeit, dass diese Länder anfangen, untereinander zu exportieren und zu handeln, anstatt auf den Nahen Osten zu warten. Also sollten wir die hohen Ölpreise nutzen, um unsere eigene Ölindustrie voranzutreiben. Doch das sind Zukunftsvisionen. Derzeit ringt der Erdölriese Nigeria mit den Folgen eines Krieges, der weit weg ist und doch so spürbar nah.
Mehr Fossil in der fossilen Preiskrise, Karin Bentsch berichtete aus Nigeria. Das Recht, vor betrügerischer oder irreführender Werbung und Kennzeichnung geschützt zu werden, das ist eines der drei maßgeblichen Verbraucherrechte, die John F. Kennedy 1962 auf einem Kongress für Verbraucherrechte proklamiert hat. Damals hat er den Grundstein für den Weltverbrauchertag gelegt, der den Fokus auf diese Rechte legen soll, und der ist immer am 15. März, also am kommenden Sonntag. Schauen wir also genauer auf Betrug im Netz. Dort sorgt zum Beispiel künstliche Intelligenz für immer neue Möglichkeiten. Was Ihnen und mir da potenziell droht, darüber habe ich mit David Riechmann gesprochen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Leider auf ganz vielen verschiedenen Varianten, deswegen fallen auch so viele Leute rein. Also das Klassische ist eigentlich das Phishing. Ne? Das sind diese E-Mails, die kennt man von seiner Bank angeblich. Ne? Aber das Phishing ist zum Beispiel viel komplexer geworden. Einmal durch KI, Übersetzungsmodelle, ne? Das heißt, die Täter können lückenlos Deutsch jetzt schreiben. Und auf der anderen Seite werden viel mehr andere Plattformen genutzt. Dann werden Kleinanzeigenportale genutzt oder Messenger-Dienste und nicht nur die klassischen E-Mails, die dann aussehen wie die E-Mail der Bank oder der Sparkasse. Also da ist zum Beispiel ein großes Angriffsfeld. Und natürlich, was wir immer mehr sehen, wenn Leute Geld anlegen wollen, zum Beispiel im Thema Krypto. Ja, und da wird man überall, sei es auf YouTube oder in ganz normalen, seriösen Apps, mit Werbung bespielt, wie Leute schnell reich werden. Teilweise wird man in Messenger-Gruppen eingeladen. Da sind die Einstiegshürden immer gering. Und dann investieren die Leute immer mehr Geld und vergessen dabei, dass das vielleicht gar nicht so seriös ist, wo die gerade ihr ganzes Geld hinschicken. Und dann gibt es immer ein böses Erwachen. Also leider gibt es da so viele Facetten. Und deswegen haben wir das auch als Thema genommen, vor dem wir warnen wollen.
Sie haben jetzt gerade Krypto schon als Beispiel genannt. Ist das wirklich was Klassisches oder geht es jetzt auch mal bei den, ich sag mal, eher konservativen Anlagestrategien, dass man auch da hops genommen wird?
Leider auch da. Also wir haben auch tatsächlich festgestellt, dass es immer noch, also gerade wenn die Zinsen wieder steigen, ja, für Geldanlagen, dass auch viele so unseriöse Geldanlagen im Sinne von Festgeld, ne, kann man ein Festgeldkonto in der Schweiz aufmachen. Der Anbieter existiert ja gar nicht. Ja. Dazu gibt es immer noch ganz normale, sage ich mal, unseriöse Anbieter, die einfach wie ein Fake-Shop mit Produkten werben, die sie gar nicht anbieten. Ja. Aber gerade so diese in dem Geldbereich können wir auch feststellen, dass so Festgelder auch prädestiniert sind dafür, dass das gar kein seriöses Angebot ist und dann das Geld einfach überwiesen wird und dann weg ist.
Sie haben gerade schon gesagt, auf Kleinanzeigen kann es einem begegnen. Mhm. Es gibt Chatgruppen, in die man eingeladen wird. Welche Rolle spielt bei diesen Betrugsmaschen also sozusagen auch die vorgegaukelte persönliche Beziehung? Also, dass sich jemand um mich kümmert und mir direkt Tipps gibt?
Ja, da stellen wir fest, dass das gerade ja im Kommen ist. Ja, also wie gesagt, diese Phishing-Mails absolut anonym. Ja. Aber wenn man auf irgendeinem Portal ist und mit Leuten schreibt oder sagt, ich möchte die Ware abholen, hier mach nur schnell noch eine Bestellung, möchte dieses sicher bezahlen nehmen. Ja, also da hat man ja schon ein bisschen Kontakt. Man hat mit jemandem geschrieben, man kennt die Person gegenüber nicht, aber man hat irgendwie doch mehr Vertrauen, als wenn es eine anonyme E-Mail im Postfach ist. Ja, beziehungsweise da haben wir es ja auch schon seit Jahren gepredigt, Achtung vor Phishing-E-Mails, ja. Aber dass das auch auf anderen Kanälen jetzt passiert, da sind die Leute vielleicht noch nicht so sensibilisiert, dass man das auch absolut misstrauisch handhaben muss und da wirklich zurückhaltend agieren muss, gerade wenn es darum geht, irgendwie seine Kontodaten einzugeben oder Kreditkartendaten, da muss man immer vorsichtig sein.
Was sind denn Punkte, wo ich als Nutzerin wirklich stutzig werden sollte?
Wir sehen das immer, dass viel Druck aufgebaut wird. Ja. Auf der einen Seite bei Phishing, Achtung, Ihr Konto wurde gesperrt, Sie können jetzt Ihr Konto nicht mehr nutzen, dann klicken Sie hier, um das wieder freizuschalten. Ja, dann ist man hektisch, ja, und vergisst dann das Nachdenken. Aber genauso bei den Geldanlagethemen, so, das ist jetzt die optimale Einstiegschance. Jetzt muss man handeln, jetzt muss man Geld nachschießen, ja, dass die Leute dann nicht mehr denken, was mache ich hier eigentlich, sondern diesen Druck haben. Ja. Also es wird ganz viel mit Druck gearbeitet. Und genauso bei Auszahlungen, ne? Dass man sagt, ja, sie müssen jetzt nochmal 5.000 Euro in Steuervorschuss reinschießen, damit sie die 60.000 kriegen, dass man am Ende vielleicht 500.000 Euro investiert hat und daraus sollen 60.000 Euro geworden sein, ne? Da schaltet der Kopf dann aus, weil man denkt, oh ja, da muss ich jetzt schnell was machen. Ja, also man sollte sich nie unter Druck setzen lassen. Das ist das Wichtigste. Lesen, was man eigentlich tut. Ja, das heißt, gerade wenn man Überweisungen freigibt, also am Handy zum Beispiel schnell eine Überweisung freigibt, einfach mit dem Daumen nach rechts, einmal gucken, was man macht. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man nicht hinguckt, dann kann man zum Beispiel ein anderes Endgerät freigeben und dann hat der Täter quasi gerade das Konto plus TAN-Verfahren übernommen und kann es komplett leerräumen. Also genau hingucken und gerade wenn es um Geld investieren geht, informieren. Ja? Also dass man nicht sagt, ah, die Seite sieht ja toll aus und die verspricht tolle Gewinne ohne Risiko. Nee, da muss man einmal bei der Aufsichtsbehörde auch mal nachgucken, ist das überhaupt ein registriertes Unternehmen? Ja, weil das sind die meisten natürlich nicht. Ja? Das heißt, da wird irgendwo dann Geld überwiesen auf dem Konto im Ausland. Das ist auch irgendwo gehacktes Konto, ja. Das Geld kommt nie bei irgendeiner seriösen Bank an. Und da muss man wirklich dann sagen, einmal sich Zeit nehmen und überlegen, was man tut. Und dann kann man auch häufig schon so einen Betrug vermeiden.
Sie haben jetzt wirklich schon ein sehr breites Feld an potenziellen Stolpersteinen beschrieben. Ich traue mich gar nicht zu fragen, welche rechtliche Handhabe es eigentlich gegen diese vielen Möglichkeiten gibt.
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also gerade wenn man Geld überweist an Betrüger, also ne, sagen wir mal so ganz normaler Anlagebetrug, ich denke, ich mache Festgeld, ich überweise das irgendwo hin, dann wird es wirklich schwer, weil dann kann man natürlich an die Täter sind ja Anspruchsgegner, die muss man aber erstmal schnappen. Das ist natürlich schwierig, weil die sitzen in seltensten Fällen in Deutschland. Ja? Und das ist auch schwierig für die Ermittlungsbehörden, die überhaupt also greifbar zu machen. Ja? Das wird wirklich schwierig. Wo man was machen kann, ist bei den Phishing-Fällen. Das heißt, ne, wenn man irgendwie kein Geld senden wollte oder ne, wie auf so einem Portal dann sagt, ich möchte eine Zahlung empfangen und auf einmal wird Geld, das ist ja nicht nur beim Bankkonto, kann auch auf PayPal-Konto sein, ja, wird dann auf einmal belastet und man denkt, ich wollte das gar nicht. Ne? Also wenn man sagt, ich wollte gar nicht eine Zahlung auslösen, dann kann man mit der Bank oder dem Zahlungsanbieter sprechen und das reklamieren und sagen, ich wollte das nicht, das ist nicht von mir autorisiert. Dann müssten die das eigentlich erstatten. Das Problem ist, dass die Institute da immer sehr häufig hinkommen und sagen, ja, aber dann hast du doch grob fahrlässig deine Daten weitergegeben, dann haftest du leider für den Schaden. Und das ist ein Phänomen, das sehen wir leider sehr häufig. Also gerade im Online-Bereich, da werden die Kunden, die auf Phishing-Opfer geworden sind, sehr häufig von den Banken im Stich gelassen. Also da gibt es Statistiken, die sagen, 80% der Fälle werden da nicht erstattet. Also in 80% der Fällen bleibt der Kunde auf dem Schaden sitzen. Und das ist natürlich enorm.
Sehen Sie da irgendwo eine Lücke, wo der Gesetzgeber gegebenenfalls auch mal was tun müsste, nachsteuern müsste?
Definitiv ja. Also wir haben jetzt, also ist gerade auf der europäischen Ebene in den letzten Zügen, dass es eine Reform gibt für das Zahlungsdiensterecht. Und das führt zu Verbesserungen geradezu in diesen Fällen. Das nennt man Spoofing. Also wenn man angerufen wird und da wird eine Nummer angezeigt auf dem Display, aber das ist gar nicht die Nummer, die tatsächlich anruft. Das heißt, man denkt vielleicht, das ist der Kundenberater seiner Hausbank, weil das ist die gleiche Nummer, die angezeigt wird. Aber das ist eigentlich ein Krimineller, der irgendwo im Ausland im Callcenter sitzt. Und für diese Fälle, da wird dann eine Verschärfung kommen, dass die Banken dann haften müssen, zumindest beim ersten Mal. Das ist schon mal ein kleiner Schritt. Ja? Und wir haben ja auch mit den Empfängerüberprüfungen, die jetzt letztes Jahr eingeführt wurden, dass man sieht, oh, das stimmt irgendwas mit der IBAN und dem Namen nicht. Da wird immer was gemacht, aber ist natürlich noch nicht ausreichend Schutz. Ja? Die Banken müssen da noch ein bisschen mehr auch untereinander sprechen. Ja? Wenn mal einer meldet, Achtung, hier ist ein Verdacht für Geldwäschekonto, dann muss das Konto super schnell zugemacht werden, damit da nicht möglichst viel Geld noch abfließen kann. Ja? Also da müssen auch, sind die Anbieter in der Pflicht, auch ein bisschen besser auf ihre Kunden aufzupassen. Aber wir sehen auch sozusagen Nachholbedarf natürlich bei diesen Plattformen, wo diese Werbung geschaltet wird oder diese Phishing-Nachrichten verbreitet werden. Da muss rigoroser gegen vorgegangen werden. Und am Ende muss natürlich auch jeder selber sich so ein bisschen informieren. Und das fängt ja schon in der Schule an, dass man merkt, worauf kann ich überhaupt klicken im Internet? Also sozusagen, ist das überhaupt möglich, einfach reich zu werden? Ja, das muss man denen auch schon im Kindesalter da denen mitgeben, damit die nicht gleich reinfallen, weil also wir sehen das halt, ne, das ist ein Phänomen, das trifft die ganze Breite der Gesellschaft. Also das ist nicht nur Leute, die überhaupt nichts mit dem Internet zu tun haben. Also auf diese Maschen fällt eigentlich jeder rein, leider.
Das sagt David Riechmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Im Zuge der fossilen Energiekrise lockern die USA jetzt die Ölsanktionen gegen Russland. Das ist Thema gleich in den Informationen am Mittag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage herzlichen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch den Tag.